Am Papier sind wir gleichberechtigt. Juristisch ist tatsächlich einiges gelungen, aber in der Realität halt nicht. Mir hilft das Gesetzbuch wenig, wenn mein Leben sich nicht danach richtet, sondern ganz anders gestaltet ist.
Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Frauen traut man nichts zu, Frauen bekommen weniger als sie verdienen oder Frauen leben gefährlich. Das alles sind Sätze, die wir seit langer, langer Zeit immer wieder hören und die in all der Zeit leider auch nichts an ihrer Gültigkeit verloren haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Und ja, in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem echten Dauerbrenner, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, dem Feminismus. Das Thema brennt uns Frauen und allen Feministinnen und Feministen unter den Nägeln und ja, und zwar schon lange. Und in dieser Folge ist eine Frau zu Gast, die niemals müde zu werden scheint, sich für feministische Themen einzusetzen, die dafür brennt und die bereit ist, dafür auch mal was anzuzünden. Eine Diskussion, eine Ungerechtigkeit, ein Vorurteil. Und davon handelt auch ihr aktuelles Buch, Funkenschwestern, wie Feminismus alles besser macht. Ich sage herzlich willkommen, Barbara Blaha.
Danke für die Einladung, liebe Ursel.
Man kennt dich als streitbare, als laute und auch, wie ich finde, als lustige Feministin. Immer wieder auch als Quotenfrau, die sozusagen zu Talks und Diskussionsrunden als einzige Frau eingeladen wird. Als Gründerin des Thinktanks Momentum Institut samt Online-Magazin und vor allem als eine Frau, die immer extrem gut vorbereitet und mit fundierten Zahlen ausgestattet ist. Ich jedenfalls genieße es immer sehr, dir zuzuhören, wenn du Stellung zu einem Thema beziehst, weil ich weiß, du bleibst sachlich, du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Und ja, ob das wirklich so ist, da können wir ja vielleicht nachher noch kurz drüber reden.
Ja, das machen wir.
und genau, ich würde zuerst einmal gerne zu deinem Buch kommen. Mhm. Funkenschwestern, ich finde es übrigens einen großartigen Titel.
Dankeschön.
Und ich weiß, du hast lange darüber nachgedacht.
Ja, sehr lang, sehr lang, sehr lang.
Ja, ein Buch darüber, wie Feminismus alles besser macht, eben so auch der Untertitel. Und ich finde, das Buch liest sich einerseits ein bisschen wie eine Bestandsaufnahme, also eine Art Rundumschau, wie geht's uns. Andererseits finde ich, kann man schon auch als Grundlagenwerk verstehen. Also nicht für alle, die finden, Feminismus ist irgendwie peinlich, aber überflüssig, denen könnte man das, finde ich, geben und sagen, lies doch mal rein. Für wen hast du das Buch geschrieben?
Tatsächlich habe ich das Buch für alle geschrieben. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass ich nicht eine spezifische Leserin oder so im Kopf hatte, sondern meine Idee war, ich möchte ein Buch schaffen, das für unterschiedliche Gruppen von Menschen funktioniert. Wie du völlig richtig sagst, zum Teil ist es eine Bestandsaufnahme. Wir schauen ein bisschen nach, wie geht's den Frauen derzeit gerade ganz konkret. Das ist natürlich etwas, das eine Frau, die sich sehr mit feministischen Themen auseinandersetzt, jetzt nicht überraschen wird. Da hat sie wahrscheinlich selber einen guten Überblick. Darum habe ich mich bemüht, Zahlen, Daten, Fakten und Studien hineinzumischen, die man nicht auf den ersten Blick dabei hat. Insbesondere wenn es um Rollenbilder geht oder auch wenn es um die Frage geht, wie wir Frauen weniger Kompetenz zutrauen. Das ist das eine. Das zweite, was mir ein ganz großes Anliegen war, Leute zu erwischen, die sich mit Feminismus noch nicht so gut auskennen und das Gefühl vielleicht auch haben, das Thema ist eigentlich erledigt, warum beschäftigen wir uns damit noch? Also auch ein Werk zu schaffen, das beim Einstieg hilft. Mhm. Das war mir deshalb so wichtig, weil ich eben finde, viele Diskussionen, nicht nur im Bereich Feminismus, sondern auch im Bereich Wirtschaft oder Politik, werden oft so geführt, dass Menschen, die noch nicht wirklich drin sind, gar nicht dran teilhaben können. Sie sind kompliziert, es wird mit Fachwörtern um sich geworfen, es ist wenig zugänglich. Das ist aber nicht meine Vorstellung von einer feministischen Debatte. Ich finde, alle sollen mitreden können und darum brauchen auch alle die Möglichkeit, einen Zugang zu finden, unabhängig von irgendwelchen Fachwörtern. Mhm. Also habe ich mich bemüht, es sehr, sehr niedrigschwellig zu schreiben, sehr verständlich.
Ja, das ist es also auf jeden Fall. Ich ordne mich da irgendwo in der Mitte ein. Also ich meine, man ist ja nie ausgelernt.
Genau. Man hat ja nicht Gender Studies fertig studiert und dann lernt man nie wieder was dazu.
Genau, und man erlebt ja auch immer wieder Dinge, die einen überraschen. Ich meine jetzt aktuell permanent wieder irgendwelche Dinge, wo man sich denkt, wow, ich dachte, wir haben schon irgendwie alles einmal gesehen. Haben wir nicht?
Haben wir nicht, nein.
Also ich habe auch das Gefühl, dass es vielen Menschen, auch Frauen, auch der einen oder anderen Frauenministerin, im Laufe der Zeit schwer fällt, sich als Feministin zu bezeichnen. Mhm. Siehst du das auch so? Erlebst du das? Wie steht es deiner Ansicht nach um den Feminismus?
Naja, das ist Feminismus oder Feministin sein kein unumstrittener Begriff ist, das ist tatsächlich sehr naheliegend. Warum? Weil viel dafür getan wurde, um diese soziale Bewegung, die Frauenbewegung zu diskreditieren. Das sehen wir wahrscheinlich seit den Gründungstagen. Mhm. Da war ich noch nicht dabei, aber ich verfolge es jetzt doch schon ein paar Jahrzehnte. Und was ist der Mechanismus dahinter? Da geht es im Wesentlichen darum, dass man dafür sorgt, dass jene, die Gleichberechtigung einfordern, in eine Ecke geschoben werden, wo man nach Möglichkeit nicht hin möchte. Niemand möchte gerne eine unsympathische Frau sein. Niemand will eine lästige Frau sein. Niemand möchte eine sein, die das Zusammenleben stört oder die Harmonie ein bisschen stört. Dass man also versucht, Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, genau in dieses Eck zu schieben, ist eine diskursive Strategie, die dazu führt, die Bewegung nach Möglichkeit zu schwächen. Also dass man dafür sorgt, dass sich andere Frauen eben nicht in dieses Boot setzen wollen. Das ist keine neue Strategie, die gibt es schon ganz lang. Und ich nehme schon wahr, weiß nicht, wie es dir da geht, Ursula, ich nehme schon wahr, dass es gerade nicht zuletzt auch aufgrund von Social Media tatsächlich unter den jüngeren Frauen da eine große Gegenbewegung gibt. Mhm. Warum? Weil es auf einmal direkt zugänglich wird. Es wird uns eben nicht von irgendwelchen Medien erzählt, was die Feministinnen gesagt haben, sondern wir können direkt auf dem Insta-Channel der Feministin selber schauen, was redet die denn so? Wie ist denn die drauf? Wie wirkten die? Und dann greifen halt gewisse Stereotype auch nicht mehr so, weil die sind, stell dir vor, sogar ganz lustig und sie sind menschlich und sie sind sympathisch und sie haben gar keine Haare auf den Zähnen und sie fressen Männer nicht zum Frühstück. Also.
Ja, das beobachte ich auch, vor allem eben diese Möglichkeit, sich auch zu verbinden mit Feministinnen, die nicht nebendran wohnen oder mit dem Arbeitsplatz, sondern weltweit.
Ja, international, ja.
Man quasi andere Funkenschwestern findet online. Ja, genau. Das ist irgendwie ganz schön. Oft hört man ja auch so auf die Art, wir haben ja eh schon so viel erreicht, jetzt ist einmal gut. Also das ist wirklich etwas, was ich auch selber höre. Mhm. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Natürlich haben wir einiges erreicht, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wie wir gestartet sind, ich sage mal vor ein paar hundert Jahren. Ich habe aber auch das Gefühl, und ich meine, das ist ja nicht nur mein Gefühl, das ist so, es steht einfach einiges wieder auf der Kippe. Wie geht es den Frauen hier und heute? Was ist deine Bestandsaufnahme, die du auch im Buch machst?
Tatsächlich ist es so, dass wir am Papier unfassbar viel erreicht haben. Am Papier sind wir gleichberechtigt. Mhm. Juristisch ist da echt alles in Ordnung. Da gibt es natürlich immer noch Lücken, wie ich finde, aber da ist tatsächlich einiges gelungen. Aber in der Realität halt nicht. Und das ist der wesentliche Unterschied. Mir hilft das Gesetzbuch wenig, wenn mein Leben sich nicht danach richtet, sondern ganz anders gestaltet ist. Was meine ich konkret? Wir lernen alle von Geburt an immer noch, und auch die heute geborenen Kinder lernen es immer noch, dass Männer und Frauen in irgendeiner Weise unterschiedlich sind. Und wie lernen wir das? Indem wir von Geburt an anders behandelt werden, je nachdem, ob wir ein Mädchen oder ein Bub sind. Es hat sich in ganz vielen Baby-X-Experimenten gezeigt, das ist gar keine neue Erkenntnis. Wenn Menschen glauben, vor ihnen liegt ein Mädchen, dann bieten sie ihm eher an die Puppe, das Stofftier, das süße, niedliche. Wenn sie das Kind beschreiben müssen, dann beschreiben sie es als ängstlich oder niedlich, wenn es ein Mädchen ist. Wenn es ein angeblicher Junge ist, dann ist er ein kräftiger Bub. Und sein Weinen wird als wütend beschrieben. Es ist aber immer dasselbe Kind, das vor ihnen liegt. Mhm. Sie wissen es nur nicht.
Ich habe sogar mal gelesen, dass es bei den Geburtsanzeigen losgeht. Das haben sie untersucht, ich glaube in England, ich bin mir aber nicht ganz sicher, dass wenn ein Mädchen, also wir wollen mit Freude teilen wir die Geburt unserer Tochter und mit Stolz teilen wir die Geburt unseres Sohnes.
Ja, das ist natürlich ein guter Hinweis. Ich finde, fast noch belastbarer ist das Datenmaterial, das wir aus den USA haben. Paare, die eine Tochter bekommen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ein weiteres Kind bekommen.
Nein. Mhm.
Die Studie heißt Demand for Sons, also der Wunsch, einen Sohn zu kriegen.
Es ist lustig, weil ich weiß nicht, du hast Söhne.
Ich habe 3 Söhne, ja.
Ich habe 2 Söhne und ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, aber es war dann schon immer so, na, wolltest du das nicht nochmal probieren, noch ein Mädchen? Also ich habe das eher umgekehrt erlebt.
Ich würde nicht ausschließen, dass manche Menschen finden, die optimale Familie ist ein Mädchen und ein Bub und fertig. Also da gibt es schon noch ein starkes Bild in diese Richtung. Aber das Spannende ist, hättest du, also wie gesagt, es ist immer eine statistische Größenordnung. Der Einzelfall kann immer davon abweichen. Das fand ich schon sehr spannend, dass Paare, die zuerst ein Mädchen bekommen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass dann noch ein zweites Kind gemacht wird. Interessant übrigens auch im Scheidungsfall. Da sehen wir auch ganz interessante Daten, die uns zeigen, dass wenn sich ein Paar scheiden lässt und es gibt Kinder, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kontakt bestehen bleibt, höher, wenn das Kind ein Sohn ist.
Mit dem Wirklich? Vater. Mhm. Das ist spannend.
Also die Abwesenheit des Vaters ist bei den Töchtern stärker spürbar.
Das ist spannend, okay.
Also das sind jetzt lauter so Schlaglichter, so kleine Blitzlichtpunkte, die uns sehr, sehr gut zeigen, dass die juristische Gleichstellung noch nicht dafür gesorgt hat, dass wir in der Realität auf Männer und Frauen gleich schauen. Und das setzt sich natürlich fort. Ich sehe es in der Schule. Die Buben kriegen die komplexeren Fragen. Sie kriegen mehr Aufmerksamkeit, ganz unabhängig von ihrem Leistungsniveau. Wir sehen dann später auch, das schlägt sich natürlich nieder, dass die Eltern das auch glauben. Also wir sehen, dass Eltern 2,5-mal häufiger googeln, ob ihr Sohn hochbegabt ist, als ob ihre Tochter hochbegabt ist. Und wir sehen auch, das sind übrigens Daten aus Österreich, dass Eltern der Meinung sind, Naturwissenschaften und Technik sind eher nichts für ihre Töchter.
Ja, das hast du auch im
Buch. Also erwähnt, genau, das sind alles Dinge, die ich auch im Buch ein bisschen erzähle. Also wir sehen sehr stark, wie das eigene Rollenbild, das wir so beigebracht bekommen haben, schon wieder weiterreicht in die nächste Generation, weil wir reichen es einfach weiter aufgrund dessen, wie wir die Kinder behandeln. Die verhalten sich entsprechend der Rollenerwartung. Die schauen sich um in der Welt und sehen, okay, wie funktioniert die, und kriegen ja mit, welche Erwartungen an sie gestellt werden und verhalten sich entsprechend dieser Erwartungen. Und dann sind wir so erstaunt, wenn mit 14, 15 die Buben, die wären Kfz-Techniker, Elektrotechniker, Metalltechniker, und die Mädchen wären Friseurin, Einzelhandelskauffrau oder Bürokauffrau. Und da stehen wir dann so ratlos davor und denken uns, na, das muss ja wohl biologisch sein, wenn ich die Leute 14, 15 Jahre lang anders behandle.
Wenn ich ihnen sogar schon, es kriegen ja Buben sogar schon mehr Taschengeld. Also dieser Gender Pay Gap, der beginnt ja auch schon in der
Volksschule. Die Lohnlücke beginnt schon im Volksschulalter. Buben kriegen 20-30% mehr Taschengeld als.
Das ist so viel, das wusste ich gar nicht.
Das ist wirklich, und das ist konsistent. Also wir sehen das nicht nur in Österreich, wir sehen das in allen untersuchten Ländern. Großbritannien, Deutschland, Frankreich, gibt es viele Studien zum Taschengeld Gap. Es sind allen bis jetzt untersuchten Industrienationen ist er gefunden worden. Wir geben den Buben mehr Taschengeld. Wir geben ihnen übrigens auch mehr Freiheiten. Der Radius, in dem sich ein Junge unbeaufsichtigt von zu Hause wegbewegen darf, ist größer als der Radius eines Mädchens.
Ja, es ist unglaublich.
Also es gibt ganz, ganz viele Unterschiede. Und einen ganz wesentlichen, der wirkt nämlich bei den Erwachsenen wie bei den Kindern, ein ganz wesentlichen Unterschied ist auch, was sehen sie in der Welt? Sie sehen, dass die Mama sich zu Hause um alles kümmert und der Papa arbeiten geht. Also die Frage, wofür sind Männer, wofür sind Frauen zuständig, egal was ich ihnen von Gleichberechtigung erzähle, wenn sie mitkriegen, es ist immer die Mama, die dem kleinen Bruder den Hintern abwischt, dann ist das ja viel wirkmächtiger als das schönste Referat über gleichberechtigte Rollenbilder.
Du erzählst in deinem Buch ja auch einiges Privates, vor allem im Einstieg. Und du erwähnst auch, dass du quasi davor gewarnt wurdest, das zu tun. Warum hast du dich dennoch dafür entschieden, dein Privates so ein bisschen zu öffnen, ja? Und warum ist es generell eigentlich wichtig, dass wir Frauen Privates auch teilen?
Mhm. Ja, das erzähle ich im Buch eher ein bisschen. Es gibt diesen schönen Satz, das Private ist politisch und der könnte wahrer nicht sein. Wir glauben ganz oft, auch in vielen Gesprächen ist mir das begegnet, dass die Kämpfe, die wir führen, die Enttäuschungen, die wir erleben, die Ungleichbehandlung, die wir spüren, dass das irgendwie ein persönliches Problem ist, dass wir da was falsch gemacht hätten und deshalb ist es so passiert. Wir haben uns keinen Partner ausgesucht, der gleichberechtigt leben will mit uns. Wir haben uns, das Falsche angezogen und sind deshalb sexuell belästigt worden. Wir waren so spät nachts noch auf der Straße und dann ist das und das passiert. Aber da sehen wir, und wir sehen es ja in allen Debatten um diese Fragen immer, dass da sofort erstens eine Täter-Opfer-Umkehr passiert und zweitens in dieser Rolle von was habe ich falsch gemacht, steckt ja dann auch immer das Gefühl von Schuld und Scham. Und das macht uns unglaublich ohnmächtig. Wenn wir uns schämen, dann gehen wir eben nicht in die Veränderung. Da holen wir auch gar keine Kraft raus. Wir ziehen uns zurück, wir isolieren uns, wir machen uns klein. Deshalb glaube ich, dass es ein ganz, ganz wesentlicher Auftrag ist von Frauen, die die Möglichkeit haben, und es sind viel zu wenige, eine gewisse Öffentlichkeit zu haben. Da empfinde ich es tatsächlich als Verpflichtung, aus diesem Satz, das Private ist politisch, heraus klarzumachen, dass es eben kein Privatproblem ist, wenn zu Hause die Hausarbeit nicht gleich verteilt ist, sondern das ist ein Kampf, den jede Frau, und das sage ich in allem Selbstbewusstsein, den jede Frau in Österreich hat. Mhm. Jede. Mhm. Manche haben es sichtbarer als andere, manche haben es präsenter als andere, aber in irgendeiner Weise gibt es diese Diskussionen, diese Kämpfe, diese Auseinandersetzung, diese Ungleichbehandlung in jedem Haushalt, um nur ein Beispiel zu nennen. Und erst aus dem Erzählen heraus, aus dem Sichtbarmachen von es geht uns allen so, komme ich ja überhaupt auf die Ebene, wo ich darüber reden kann, dass es ein strukturelles Problem ist. Sonst bleibt es immer dein Privatproblem, für das niemand zuständig ist, außer du selber.
Ja, und ganz abgesehen davon, dass es ja auch was mit einem macht, wenn man erkennt, also ich glaube, jede Frau, weiß ich nicht, wie es Männern geht, aber ich glaube, jede Frau hat das schon mal erlebt, dass man ein Problem, das man hat, sich traut, das anzusprechen und plötzlich sagt man, das ist mir auch passiert, mir geht's genauso. Also allein dieses Gefühl ist ja sehr ermächtigend, finde ich. Genau, ja. Dass man eben dann nicht mehr das Gefühl hat, ich mache irgendwas falsch, sondern so, was, dir geht's genauso. Und plötzlich merkt man, wenn am Tisch 5 Frauen sitzen, dass es 4 davon so geht. Ja,
ja, und ich habe ja die Feminismusgeschichte auch schon als Bühnenprogramm seit Jahren irgendwie am Start. Und eine Sache, die mich auch sehr, sehr, sehr bestärkt hat, das im Buch ähnlich zu machen wie auf der Bühne, nach jedem Bühnenabend kommen im Anschluss Frauen auf mich zu, die sich dafür bedanken, dass ich erzähle, dass es bei mir auch nicht die ideale feministische Paradieswelt ist zu Hause. Und sie sagen das immer mit dem, weißt du stehst da auf der Bühne und man hat das Gefühl, du hast alle diese Zahlen, Daten, Fakten, Studien, bei dir muss es perfekt sein und dann erzählst du, es ist überhaupt nicht perfekt.
Ja.
Und das hat auch was sehr Entlastendes.
Ja, ja, auf jeden Fall. Apropos Privatleben, wie wichtig war und ist denn deine eigene Herkunft für deine feministische Position oder deine Entwicklung auch als Feministin gewesen?
Weiß ich gar nicht. Ich komme nicht aus einem feministischen Haushalt. Ich komme aus einem sehr klassischen Haushalt. Meine Mutter war Hausfrau. Mein Vater war ein abwesend bis autoritärer Mann. Das heißt, dass ich schon sehr klassisch strukturiert gewesen bei uns zu Hause. Ich habe deshalb sehr früh auch schon mitbekommen, okay, es sind schon eher die Frauen, die sich um alles kümmern, ne? die den Laden am Laufen halten, die an alle Details denken, die auch die ganze emotionale Arbeit tragen in einer Familie. Es hat ein bisschen gedauert, mein Weg in Richtung Feminismus. Warum? Weil ich auch gebraucht habe, um nachzuvollziehen, dass die Dinge, über die andere gesprochen haben, Ungleichbehandlung auf der Welt, Gender Pay Gap, all diese Dinge, dass die irgendwas mit mir zu tun haben, dass das auch mich betrifft. Ich würde sagen, im Teenageralter hat es dann begonnen, dass ich das wahrgenommen habe. Ein bisschen radikalisiert hat mich dann auch meine Studienzeit. Wenn man auf der Germanistik studiert, sitzt man da fast ausschließlich mit Frauen im Hörsaal, mit sehr, sehr wenigen Männern. Die meisten Vortragenden sind aber Männer, war zumindest vor 20 Jahren noch so. Mhm. Und als ÖH-Vorsitzende war ich nicht nur in einer ministeriellen Arbeitsgruppe unter lauter Männern, wo dann so Sätze fallen wie, oh, Frau Blacher, Sie sind da sehr gut, Sie werten die Arbeitsgruppe ja auch optisch so auf. Mhm. Also das waren dann schon so Dinge, wo ich das Gefühl hatte, okay, warte mal. Und ein ganz wichtiger Schritt in dem Kontext war dann später auch im beruflichen Umfeld zu sehen. Ja. Verlagsbranche, da arbeiten auch 80% Frauen, alle Verlage werden von Männern geleitet. Ja.
Es ist bei den Magazinen häufig, bei uns ist es nicht so, aber es ist ganz häufig, oder vielleicht war, ist es auch mittlerweile anders, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich habe das auch oft erlebt, dass es bis zu einem gewissen Management-Level einfach nur Frauen sind und dann oben sitzt aber immer noch ein Mann. Ja. Also bei uns ist es nicht so, aber ja, das gibt es ganz oft und nicht nur in der Verlagsbranche.
Das gibt's ja in ganz vielen Branchen so. Genau, also das hat natürlich auch ein Stück weit dazu beigetragen. Und dann der letzte Puzzlestein war sicher auch die Geburt meiner eigenen Kinder und das Wahrnehmen, wie sehr das zurückkatapultiert in die 70er Jahre in der Rollenverteilung und in der Aufgabenteilung.
Ja, also das zu lesen und es zu erleben, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, fand ich persönlich. Und ich habe, wie gesagt, auch zwei Söhne und mein Älterer, der ist bald 16, der ist vor kurzem aus der Schule gekommen und hat gesagt, er war total gefrustet, weil sie sehr viel diskutieren über das Thema Gleichberechtigung in der Schule. Großartig. Und er sehr viele weibliche Lehrpersonen hat. Und er sagt aber, er war schon ein bisschen gefrustet, weil er gesagt hat, wieso bin ich jetzt schuld an dem allen? Ne? Also er hat da irgendwie ein bisschen damit gehadert. Was sage ich ihm?
Na, schuld daran ist er natürlich nicht. Also das kann man ihm auf jeden Fall nehmen. Er hat es ja nicht erfunden. Ja. Er hat es auch nicht durchgesetzt. Aber er ist in eine Welt hineingeboren, die eben ihn automatisch privilegiert. Ich finde, was ich mit meinen Söhnen auch viel bespreche, ist, ich habe es auch im Buch drin, ist die patriarchale Dividende, die sie kassieren. Und das tun sie die ganze Zeit. Das tut jeder Mann, auch wenn er einer von den Guten ist oder sein möchte. Was meine ich mit einer patriarchalen Dividende? Sind ganz, ganz viele unsichtbare Privilegien. So Dinge wie, man ist in einem Meeting, man wird nicht unterbrochen, weil man ein Mann ist. Man ist in einer Gesprächssituation, der Expertise wird eher geglaubt. Es wird nicht gefragt, ist das wirklich so? Na, warte ich schon mal nach, weil man ein Mann ist. Man kann abends alleine auf der Straße unterwegs sein, muss nicht über seine Schulter schauen. Wenn man sich später auf Jobs bewirbt, wird man ein höheres Einstiegsgehalt angeboten bekommen, weil man ein Mann ist. Man wird eher befördert, weil man ein Mann ist und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat er alles nicht gebastelt, das hat er sich nicht ausgesucht, dein Sohn, aber er kassiert diese Dividende trotzdem.
Ich habe ihm auch gesagt, das Mindeste, was sozusagen, was deine Pflicht ist, ist es dir anzuhören, ja.
Das stimmt. Das ist Stufe 1.
Ja, genau.
genau.
Ja.
Aber ich kann nachvollziehen, dass das gerade in einem Alter, wo man das Gefühl hat, hey, ich bin ja noch gar nicht in einer machtvollen Position in dieser Welt. Ich bin ja immer noch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ich habe eine Schule, wo ich am kürzeren Ast sitze, zu Hause sitze ich. Ich bin ja immer in der Abhängigkeitsposition. Dass sich's da nicht anfühlt, als ich bin der große Oppressor, das glaube ich schon.
Ja. Ich meine, wie siehst du das? Wie kann man sozusagen feministisch sein und trotzdem Männer lieben?
Oh, der Frage habe ich ein Kapitel im Buch tatsächlich gewidmet. Dazu muss man vielleicht einleitend sagen, dass ich tatsächlich glaube, eine feministische Welt ist keine Welt ohne Männer. Das meine ich ganz ernst. Eine feministische Welt ist eine Welt, in der Männer wie Frauen 100% Mensch sein dürfen. Mhm. Und das Patriarchat beschädigt ja nicht nur uns Frauen, indem es uns in Rollen presst, die oft gar nicht unseren eigenen Leidenschaften und Talenten entsprechen. Es presst ja auch Männer in Rollenerwartungen, die extrem beschädigend sind. Ich meine damit so Dinge wie, er muss immer der Ernährer sein. Das ist ein unfassbarer Druck. Deshalb sehen wir ja auch, wenn ein Mann oder eine Frau ihren Job verlieren, der Jobverlust ist für den Mann viel ärger. Also finanziell ist es für beide gleich schlimm, aber psychisch ist es für den Mann viel ärger, weil es so eng mit seiner Rolle verknüpft ist, dass er eben der Ernährer ist. Und wenn das weg ist, dann zieht es ihm oft den Teppich unter den Füßen weg. Das wäre jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes, wahrscheinlich noch wirkmächtigeres Ding ist, wir bringen den Buben ab Tag 1 bei, dein Mann sein heißt, du bist kein Mädchen. Du darfst nicht laufen wie ein Mädchen, du darfst dich nicht anziehen wie ein Mädchen, du darfst die Haare nicht haben wie ein Mädchen, du darfst nicht weinen wie ein Mädchen, du sollst nicht emotional sein wie die Mädchen. Alter, du darfst nicht so viel über Gefühle reden wie die Mädchen. Das bringen wir ihnen bei. Also es ist quasi die Negativfolie, vor der sie ihr Mannsein lernen ist, in Abgrenzung zu, was ist Frausein.
Und es geht ihnen ja nicht unbedingt gut damit.
Überhaupt nicht.
Suizidrate, sie bekommen zum Beispiel auch weniger oft Psychopharmaka verschrieben, obwohl sie es bräuchten, sondern eher ein Schmerzmittel, weil...
Genau, ein Indianer kennt keinen Schmerz und schon gar nicht redet über seine Gefühle. Das meine ich mit, das Patriarchat beschädigt Männer wie Frauen, weil das, das meine ich ganz ernst, das verstümmelt sie. Stell dir mal vor, du musst ein halbes Mensch sein, in irgendeine Schublade stopfen und darfst sie nie heraus, musst es unten halten um jeden Preis. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor und das hat natürlich einen hohen Preis. Du hast die Suizidraten und die psychische Belastung von Männern schon angesprochen. Ich würde ergänzen wollen, wenn die einzige Möglichkeit, Gefühl zu zeigen, ist, Aggression zu zeigen. Und das ist Männern erlaubt. Sie dürfen aggressiv sein. Das ist aber wirklich das Einzige, was sie sein dürfen. Dann sehen wir natürlich auch, dass ich mit Konflikten kaum umgehen kann, weil ich kann es dann eben nicht besprechen. Dann muss ich eben hinhauen. Oder gehe in selbstbeschädigendes Verhalten. Mach dann irgendwelche dummen Autorennen oder hau mich von Hochhäusern runter oder was immer.
Also, ja. Gibt genug Beispiele.
Oder nehme Drogen oder was eben. Also so, ja. Und all das führt ja dann auch dazu, dass wir sehen, dass in allen Verbrechenstatistiken Männer haushoch anführen. Also da ist ganz, ganz viel Leid auch mit drin und ich würde mir wünschen, dass Männer wie Frauen eben 100% Mensch sein dürfen.
Ja, das wäre schön. Was nicht heißen soll, dass wir jetzt auch noch die Männer mit reparieren müssen.
Nein.
Weil das ist ja schon noch was, was man oft so hört. So, naja, du musst schon verstehen, die sind schon noch arm und wir müssen ihnen jetzt beibringen, wie man feministisch oder wie man gleichberechtigt agiert.
Ja. Das stimmt natürlich. Und ich finde tatsächlich, das merkt man auch jetzt gerade wieder recht stark, sobald es um Feminismus geht, sind alle Frauen, die darüber sprechen, sehr stark damit beschäftigt, einmal zuallererst zu erklären, dass sie eh keine Männer hassen.
Ja.
Als wäre das Allerärgste, wenn wir Männer hassen. Wenn ich aber auf die Daten schaue, jede dritte Frau hat schon mal sexuelle und körperliche Gewalt erlebt. Wir sehen die Frauenmordrate in Österreich. Du kannst keinen Tag die Zeitung aufmachen, wo nicht wieder ein neuer Belästigungsfall draußen ist. Ich sage nur Christian Ulmen, Epstein-Akten. Also ich meine, wenn du so auf die Welt schaust, alle 10 Minuten wird eine Frau von einem Mann getötet, den sie kannte auf der Welt. Also das sind ja alles Daten. Das ist doch sehr verwunderlich, dass wir nicht herumrennen und ganz laut Männer hassen.
Ja.
So.
Ja.
Also wenn man nur so auf die Faktenlage schaut.
Mhm.
Und ich finde, das ist außerdem eine Strategie, die vor allem davon ablenkt, dass eigentlich die Männer mithassen müssten. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Die sehen ja auch, was auf dieser Welt los ist und was das mit den Frauen alles aufführt. Das heißt, im Wesentlichen wäre doch die eigentliche Frage, hey Leute, warum seid ihr nicht viel wütender? Warum reicht es euch zu sagen, not all men? Das kann euch genug sein, hey. Das ist doch... Ja, es sind eh nicht alle, es sind immer noch genug.
Ja, ich fand es total schön zu sehen, diese Demonstration, die vor kurzem in Wien war. Das hat mich richtig gerührt, ehrlich gesagt, weil das total neu war, zu sehen, dass Männer da stehen und sagen, Gewalt gegen Frauen, die von Männern ausgeht, ist einfach nicht in Ordnung. Und dabei ist mir erst aufgefallen, dass ich das noch nie so deutlich gehört habe von so vielen Männern. Ja. Also schon von Einzelnen, logischerweise, auch im Umfeld sind ja viele gute Männer. Aber das war schon sehr berührend, finde ich, ja. Und es ist natürlich die Großzahl der Männer, die vollkommen in Ordnung ist, das müssen wir schon nochmal sagen. Aber ja, so wie du sagst, sie profitieren natürlich von einem System, das ungerecht ist.
Und ich würde schon ergänzen wollen, weil wir immer davon reden, wie gut viele Männer auch sind. Es ist nicht schwarz oder weiß, es ist nicht hier der Frauenmörder und dort der gute Feminist und dazwischen findet nichts statt, sondern es ist schon ein Kontinuum. Und über das muss man schon unterhalten, wo natürlich die Spitze des Eisbergs ist, der wirklich harte körperliche Gewalt bis zur Ermordung gegen Frauen in Ordnung findet. Aber dann kommt ja der Belästiger, der sexuelle Belästiger. Dann kommt natürlich der, der lustige Witze macht über Frauen und so weiter und so weiter. Das ist ja ein ganzes Spektrum von Gewalt gegen Frauen.
Stimmt.
Der Frauenmord an sich ist nur die Spitze des Eisbergs. Und mein Punkt ist, und das frage ich immer alle Männer auch in meinen Vorstellungen, an welchem Punkt stehst du? Ja, okay, du vergewaltigst keine Frauen, cool, 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 kriegst keine Goldmedaille dafür. Weil meine Frage ist, wenn jemand einen sexistischen Witz macht, setzt du dich in dieses unbequeme Feld, wo du ihm sagst, hey, das ist nicht okay, lass das.
Weil da beginnt's. Ja,
wenn du sexuelle Belästigung bemerkst, in einer Straßenbahnsituation, auf der Straße, sonst wo, machst du was dagegen? Stehst du auf und sagst dir, was soll das? Oder schaust halt weg? Und ich würde meinen, die allermeisten, auch die Guten, gehen nicht in den Konflikt.
Ja.
Die gehen nicht in den Konflikt. Ja. Die lächeln den Witz weg. Die gehen nicht in die Auseinandersetzung, wenn der Chef was sehr Lustiges über die Kollegin sagt, weil könnte ja auch ihnen schaden. Also die eigene Bequemlichkeit zu verlassen, das ist eigentlich der Standard, an dem ich gute Männer messen wollen würde. Und da sage ich dir, auch aus vielen Gesprächen in meinem Umfeld, sagen die meisten schon, ja, okay, da bin ich noch nicht gut genug. Das stimmt, ja.
Okay. Immer wenn ich dich im Fernsehen sehe, was ja erfreulicherweise relativ oft ist, wird dir, und das kommt wirklich fast wie das Amen im Gebet, von einem Mann die Welt erklärt. Also das ist schon so. Was macht dieses, also Mansplaining ist, glaube ich, ein Begriff, den man kennt, aber was ich in deinem Buch gelernt habe, ist das Wort Mansplaining. Was macht das mit uns allen und wie gehst du damit um?
Ja, das sind Techniken, die finde ich insbesondere interessant, weil sie etwas verfestigen, also uns jeden Tag aufs Neue dran erinnern, an einen Glaubenssatz, den wir eben mit diesen frühen Rollenbildern beigebracht bekommen. Wir halten Frauen für weniger kompetent. Das ist tatsächlich, Männer wie Frauen halten Frauen für weniger kompetent, halten ihre Expertise für weniger relevant. Und es sind Techniken wie diese, Mansplaining oder Mansinterrupting, die dazu führen, dass wir auch im Erwachsenenleben das immer wieder schön vor Augen geführt bekommen haben. Weibliche Expertise kann nicht so wichtig sein, weil sie wird unterbrochen. Weibliche Expertise gibt's ja gar nicht, er erklärt dir die Welt. Also diese, wenn du so möchtest, sozialen Techniken verfestigen diesen Glauben eben an weibliche Inkompetenz. Was anderes ist es ja nicht. Was macht das mit uns, wenn wir es beobachten? Das Problem ist, ich habe es im Buch auch ein bisschen drin, Leute, die unterbrochen werden, gelten als weniger durchsetzungsstark. Also das macht was mit den Zuschauern. Wenn ich unterbrochen werde, dann nimmt mir das Heft des Handelns aus der Hand. Das hat eine Wirkung auf alle, die uns dabei zuschauen. Wir sehen auch, dass Frauen doppelt so häufig unterbrochen werden wie Männer. Also das ist wirklich heftig. Übrigens von Männern wie Frauen. Auch Frauen unterbrechen, wenn sie unterbrechen, eher Frauen als andere Männer. Und das macht natürlich was darin, also damit, dass, wie ich mich in Diskussionen auch verhalte, wie ich mich da auch wohlfühle, wie sicher ich mich dort auch fühle, wenn mir ständig ins Wort gefallen wird, wenn mir ständig erklärt wird, dass ich eh nichts weiß, die junge Kollegin, da erkläre ich Ihnen mal. So, das macht Unsicherheit in dir selber, löst aber auch bei denen, die dir zuschauen, aus, dass sie nicht glauben, dass du wirklich weißt, wovon du da gerade redest. Ja.
Und was sind deine Gegenstrategien? Hast du auch Techniken in der Hosentasche dagegen?
In der Hosentasche? Kommt drauf an. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich in der Recherche für das Buch gelernt habe, dass meine Erfahrung sich deckt mit Forschungsergebnissen. Je weniger Frauen in der Runde sind, desto ärger ist es.
Ja.
Da gibt es schöne Forschung dazu, die uns sagt, okay, wenn nur eine Frau an einem reinen Männertisch sitzt, dann sind die Männer im Gruppenverhalten so damit beschäftigt, zu zeigen, dass sie eben als Gruppe da sind, dass sie sich richtig, wirklich schlecht verhalten gegenüber der Frau. Es wird besser, wenn der Frauenanteil steigt. Also wenn man nicht mehr nur eine ausgrenzen muss, also wenn es normaler wird, dass mehr Frauen am Tisch sitzen, dann verhalten sich die Männer besser, sie unterbrechen weniger oft, sie mansplainen weniger etc. Was sind meine Techniken deshalb? Das eine, was ich immer versuche in den Nachrichtenredaktionen dieses Landes, das durchzusetzen, diese Idee von, wir haben die Frauenfrage unter Anführungszeichen erledigt, wenn eine Frau in der Runde sitzt, stimmt halt nicht. Stimmt einfach nicht. Die Hälfte der Welt sind Frauen. Wenn die Runde nicht halbe halbe ist, dann ist das nicht repräsentativ. Also es ärgert mich immer wahnsinnig, wenn dann die Kollegen sagen, ja, aber sie sind ja eh da, damit ist es erledigt. Was mich auch ein bisschen ärgert, ist, dass die Frage der Repräsentation dann so ausgelagert wird. Ich gebe dir ein Beispiel. In ganz vielen Diskussionsrunden muss ich selber hingehen, nicht meine Kollegen, die genauso kompetent sind im Momentum-Institut, weil dann würden wir einen Mann schicken und keine Frau. Und die anderen Institute werden alle von Männern geleitet.
Okay.
Da gibt es also gar nicht die Möglichkeit, dass eine Frau kommt. Und niemand würde zu einem Institutsleiter sagen, na, Sie können nicht kommen, weil Sie sind Mann. Schicken Sie doch Ihre Stellvertreterin.
Das stimmt.
Würde Ihnen nicht einfallen. Aber weil wir eine weibliche Leiterin haben, können alle meine Männer im Hintergrund können nie ins Fernsehen, weil es muss immer die Frau rein, weil alle anderen werden von Männern geleitet.
Okay, das heißt, in Wahrheit leiden deine männlichen Mitarbeiter unter dir, dass unter deinem guten Frauendasein.
Sie leiden sehr, sie leiden sehr. Nein, aber es ist tatsächlich eine Frage von es ist tatsächlich, finde ich tatsächlich wichtig, ist eine Frage von, wie sehr ist es selbstverständlich, dass Männer Institutionen leiten und auch die Redaktionen nicht sagen, hey, ihr habt genug Frauen in eurer Institution. Na, im WIFO arbeiten über 100 Leute. Da werdet ihr ja wohl eine kompetente Frau finden, wenn der Direktor ein Mann ist und es sich vom Frauenanteil her nicht ausgeht, dass wir da halbe zusammenbringen. Ja. Das muss ja wohl möglich sein. Aber das wird nicht einmal angedacht. Mhm. Aber es kommt der Leiter und fertig ist die Geschichte. Mhm. Also das ist eine Sache, die mich manchmal ärgert. Was mache ich ganz konkret in den Diskussionssendungen? Es gibt da natürlich unterschiedliche Techniken. Das eine, was sehr wichtig ist, das ist eine Frage der Übung, dass man sich vornimmt, sich nicht unterbrechen zu lassen, indem man einfach weiterredet. Das ist etwas, das kann ich üben. Sie reden rein, ja, aber du redest weiter. Du lässt das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen. Wenn das nicht funktioniert, kann man es mit Humor probieren. Von einer Deutschen habe ich den schönen Satz gelernt, den habe ich mittlerweile auch schon übernommen. Wenn sie unterbrochen wird, sagt sie, willkommen in meinem Satz. Wollen Sie ihn zu Ende sprechen oder darf ich?
Cool.
Das ist zum Beispiel auch eine schöne Technik, also mit ein bisschen Humor. Ja. Weil, das ist vielleicht eine Sache, die wir auch noch dazu sagen sollten, Frauen, die auf ihrer Redezeit beharren, die sich nicht unterbrechen lassen, die sagen, hey, jetzt lass mich mal aussprechen, das wirkt unsympathisch.
Ja, das ist ja, oder? Also Männer, die sich nicht unterbrechen lassen, wirken mächtig und kompetent.
Genau, aber Frauen, die um ihre Redezeit dringen, die wirken unsympathisch. Ja. Gibt es tatsächlich auch. Ich kriege dann immer Nachrichten von Leuten. Ich habe, glaube ich, eine sogar ins Buch genommen, dass das ja schon pathologisch sei, dass ich mich nicht unterbrechen ließe und dass das voll unsympathisch sei und ich muss mich mal behandeln lassen.
Also. Okay. Wie gehst du mit solchen Reaktionen um? Also das ist ja die Downside von Social Media, wo wir vorhin gesagt haben, wie schön, man kann sich verschwestern, aber man kriegt natürlich auch wahnsinnig ungefiltertes Zeug reingespült.
Das stimmt. Jetzt im Moment zum Beispiel kriege ich ganz viele Nachrichten von Männern, die mir alle erklären, sie wollen auf keinen Fall mit mir schlafen.
Ah, okay.
Ja, also dann schreibst du ein Buch über Feminismus, dann kriegst du diese Nachrichten, wo ich mir denke, ich nehme an, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ich kenne diese Männer nicht, aber sie müssen mir das dringend sagen, dass man mit Feministinnen ganz sicher nicht schlafen möchte. Aber das sind Dinge, die finde ich zum Teil sogar ein bisschen lustig, sage ich da ehrlich, weil es so lächerlich ist. Was ich auf jeden Fall jedem raten kann, der in der Öffentlichkeit ist, weil man muss ja nicht einmal groß in der Öffentlichkeit sein. Es reicht ja schon, wenn du dich als Frau durchs Internet bewegst, dass du solche Nachrichten kriegst. Wenn es irgendwie geht, die Kommentare nicht lesen.
Ja.
Also ich mache das zum Beispiel ganz bewusst nicht. Ich lese seit Jahren keine Social-Media-Kommentare unter Beiträgen von mir mehr. Hinweis an alle, die das hören, ihr könnt da drunter schreiben, was ihr wollt. Ihr nervt nur das Community-Management vom Moment-Magazin, nicht mich. Vielleicht demotiviert das manche, darunter zu schreiben.
Ja, das ist natürlich auch ein gewisses dickes Fell, das man sich hat wachsen lassen, vielleicht über die Zeit. Also ich glaube, dass man das bei den ersten paar Kommentaren ist man da schon noch ein bisschen angerührter, oder nicht?
Angerührter, es kommt immer darauf an, worum es geht. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn es um so, du bist irgendwie blöd, weil du bist so, also, dann ist mir das ziemlich egal, weil das sind meistens keine Menschen, die mit Argumenten daherkommen.
Ja, okay.
Und wenn es nur um reine Beleidigung geht, dann denke ich mir, okay, das ist keine Ebene oder Auseinandersetzung, die mir irgendwas bedeutet, weil es keine inhaltliche Auseinandersetzung ist. Dass du mir sagst, dass ich blöd bin, bist irgendein anonymer Hase im Internet, okay. Das rührt tatsächlich mein Ego mittlerweile, ich glaube, es hat es auch früher nicht, das rührt es nicht, weil es eben, wenn du nicht einmal es wert findest, mit einem Argument daherzukommen, dann bist du meine Aufmerksamkeit nicht wert. Weil ich bin ja immer mit Argumenten da draußen.
Das stimmt. Aber Angst, also so, dass jemand dir wirklich dich bedroht, hast du das schon erlebt?
Ja, das gibt schon. Das sind allerdings nach dem Strafgesetzbuch sind das alles keine Drohungen, weil dazu müssen die Leute ganz präzise schreiben, um wie viel Uhr sie vorhaben, vor deiner Haustür zu stehen und an welchem Tag. Und wenn das da nicht drinsteht, dann ist es keine Drohung, sondern nur, es ist nicht einmal eine Beleidigung, weil wenn sie es dir direkt schreiben und nicht unter, also nicht auf Social Media, sondern als Direktmessage,
dann kriegt es ja kein anderer mit.
Dann lesen nicht mindestens zwei andere das auch und dann ist es nicht beleidigend. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel für, wo wir juristisch noch nachbessern müssen. Mhm. Wir wissen, dass Hass im Netz sich insbesondere und vor allem gegen Frauen und Minderheitenangehörige richtet. Und die lassen wir mit dem Scheiß einfach allein. Gell? Ja. Und wir finden das normal.
Ja, wir haben vor kurzem die Ingrid Brodnik da im Podcast zu Gast gehabt.
Genau.
Die hat da auch sehr eindrücklich drüber gesprochen. Kann man übrigens nachhören. Ist eine sehr interessante Folge gewesen. Das Buch ist wütend, das gefällt mir. Wut ist allerdings ein Gefühl, das uns Frauen ja nicht so gerne zugesprochen wird. Sollen wir ruhig ein bisschen wütender sein?
Ich sage keiner Person, wie sie sich fühlen soll. Ich kann nur sagen, wenn man wütend ist, ist das alleine noch kein produktiver Zustand. Man muss was damit machen.
Mhm.
Also wütend alleine sein ist noch nicht hilfreich. Die Frage ist, wie kanalisieren wir die Wut, was machen wir aus ihr? Und ich versuche in dem Buch ein bisschen anzuregen, dass man das produktiv nutzen kann. Also wir holen uns Kraft aus dem Zorn auf die Verhältnisse, indem wir es nützen, um Veränderung anzustoßen. Das wäre zumindest meine Idee.
Sehr cool. Ja, mir ist natürlich das aufgefallen, dass vor allem das letzte Kapitel, das hat mir natürlich sehr getaugt in deinem Buch, das nämlich heißt Frauen verändern die Welt. Ja, also das kommt ja genau aus diesem Gedanken, dass du dieses Wütendsein in irgendetwas hinein kanalisierst, um wirklich was zu verbessern. Wie könnten wir denn alle, jede für uns persönlich die Welt oder unsere Welt um uns herum ein Stück weit verändern, sodass sie besser wird?
Also das Erste, was ich allen raten kann, wirklich, wirklich total ans Herz legen mag, wenn wir die Welt verändern wollen, dann müssen wir zu Hause damit anfangen. Das ist unser erster, wichtigster und direktester Einflussbereich. Und schon da gehen wir oft nicht in die Auseinandersetzung. Ich finde eine wesentliche Hilfestellung dazu, die findet sich auf der Webseite www.kehrrechner.at. Da findet man ganz einfach aufgelistet alle Tätigkeiten, die in einem Haushalt anfallen und die Frage, wer macht's denn? Und dazu die zweite Frage, wer denkt dran, dass es gemacht werden muss? Und am Ende dieses Fragebogens, das macht man mit seinem Partner gemeinsam, hat man eine ziemlich exakte Aufgabenverteilung, je nach Kategorie, Kinderbetreuung, Hauspflege und so weiter, wo man dann sieht, wie ist denn da eigentlich die Aufteilung der tatsächlichen Arbeit und der Denkarbeit, des Mental Loads, der da anfällt. Und das ist ein schöner Anlass für diverse Gespräche darüber, ob man es gerechter aufteilen kann. Warum ist mir das so wichtig? Weil die Frage, wie wir unbezahlte Arbeit nicht gerecht verteilen, ganz, ganz große Auswirkungen darauf hat, wie die nächste Generation aufwächst, welche Rollenbilder wir weitergeben und weil es uns beruflich zurückhält. Mhm. Wir können nicht 120% im Büro geben, wenn wir zu Hause schon 80-20 leisten müssen. Mhm. Also das hängt miteinander zusammen und wir sehen, seit 30 Jahren ist der Anteil der Hausarbeit, die Männer leisten, in Österreich nicht gestiegen. Die machen keinen Strich mehr seit 1992. Das ist das Datum der Studie, die das erhoben hat. Also da sehen wir, das ist so eine zähe Partie. Und da werden wir nicht drum herum kommen, die eine oder andere Sache eben auch zu Hause anzuzünden.
Das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank, liebe Barbara, dass du vorbeigeschaut hast. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Erstmal über das Buch und dann auch über die Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen. Und ja, ich denke, dass wir mit unserem Magazin bei unseren Leserinnen und auch bei den Lesern, wir haben ein paar, und auch Hörerinnen und Hörern, können wir einfach viel mitnehmen. Ich finde vor allem eben, was du jetzt am Schluss gesagt hast, dass wir uns mehr trauen können, ja, dass wir mehr einfordern können, dass wir vielleicht auch klarer Stellung beziehen dürfen und uns nicht immer so verhalten sollen, wie man es von uns erwartet, nämlich lieb und brav und angepasst. Das kriegen wir ja schon als Mädchen mit. Den Ärger über die Missstände, die uns begegnen, dass wir darauf einfach aufmerksam machen, dass wir laut sein dürfen, vielleicht auch hier oder da mal ein kleines Feuerchen entfachen. Also ich bin jedenfalls von deinem Buch, aber jetzt halt auch noch mehr von diesem Gespräch einfach dazu inspiriert und danke dafür.
Sehr gern, sehr gern. Vielen Dank.
Ja, und ich hoffe, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Folge auch ein bisschen Mut gemacht. Das Buch von der Barbara Glaha gibt es im Buchhandel, am besten natürlich im stationären Buchhandel direkt um die Ecke. Ich verlinke in den Shownotes auch nochmal zum Verlag. Und wir werden auch den Link zu diesem Care-Rechner, den du angesprochen hast, dort reinstellen. Das ist sicher auch ein guter Ansatz. Vielen Dank, dass du da warst. Und wenn Sie unseren Podcast unterstützen wollen, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Laden Sie Ihre liebsten Folgen herunter, lassen Sie eine gute Bewertung oder einen Kommentar da. Das alles hilft dabei, unseren Podcast noch bekannter zu machen und unsere Inhalte hinaus in die Welt zu tragen. Bis in 2 Wochen zur nächsten Folge. Wir hören uns.
Hat Ihnen Welt der Frauen zum Hören gefallen? Alle bisherigen und kommenden Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Lesen Sie Welt der Frauen zur Probe, schenken Sie das Magazin einem lieben Menschen zu einem besonderen Anlass oder abonnieren Sie Welt der Frauen für sich selbst. Alles dazu finden Sie auf www.weltderfrauen.at.